Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Wir sind im zweiten Teil unserer Jüngerschaftsreise angekommen, Freiheit in Christus. Wir reden in diesen Wochen ja im Gottesdienst dann auch über Themen, wo wir meinen, dass es das jeweilige Wochenthema unterstützt, aber keine Angst, falls du nicht an diesem Freiheit in Christus-Kurs teilnimmst, das ist nicht die Voraussetzung dafür, dass du das heute einordnen kannst, sondern ich glaube, es hat trotzdem Ermutigendes für dich. Die ersten Gruppen sind am Donnerstag und am Freitag schon gestartet in diesen vierte Lektion. Was prägt mich, mein Weltbild verändern lassen? Und es geht darum, dass wir Kinder unserer Zeit sind und das, was um uns herum geschieht, um uns herum gedacht wird, das hat eine Prägekraft auf uns. Also es geht darum zu identifizieren, wo ist mein Denken, meine Sicht auf diese Welt, auf mich und so weiter, irgendwie eine andere, als Gott das sieht. Jemand hat gleich nach dem Abend mir gesagt, hey, das hatte Kraft. Also kannst dich darauf freuen, falls du noch nicht diese Lektion hattest. Und ich wünsche dir eine gute Zeit in deinem Hauskreis, im Austausch miteinander oder falls du es alleine nachguckst, eine gute Zeit mit Jesus, da mit ihm gemeinsam auf dein Leben, auf dein Herz zu schauen. Als ich das angeschaut habe, drüber nachgedacht habe und das gehört habe, wo sie erzählt haben, diesen Kurs, was uns so prägt, bin ich bei einer Sache hängen geblieben, wo ich gemerkt habe, da gibt's noch was, was mich prägt. Und da möchte ich gern euch heute Morgen ein paar Dinge teilen, etwas davon erzählen, wo ich merke, dass Jesus mein Denken verändert. Da, wo ich bin als Christ aufgewachsen, schon das erste war die Lämmergruppe. Also ich hatte auch damals im Erzgebirge schon irgendwas mit Schafen und Lämmern zu tun, nicht nur hier im Goldenen Lamm. Es war die Lämmergruppe. Ab dem Moment, wo man laufen konnte, waren wir dort. Und dann habe ich doch so manche viel, viel Gutes mitgekriegt. Aber es haben sich auch so manche Dinge eingeschliffen, wo ich merke, dass Jesus mein Denken über ihn verändern will. Und ich merke das oft, wenn ich bete. Wenn ich so mit Jesus rede, komme ich manchmal ins Stocken und dann frage ich mich kurz, war das jetzt sinnvoll, was ich da gerade mit ihm rede? Oder ich komme ins Stocken, weil ich was gebetet habe und dann mit einmal denke, warte mal, du hast ihn jetzt gerade darum gebeten, aber hat er dir das nicht schon längst gegeben? Und ich möchte euch da ein paar Sachen mit reinnehmen. Ich denke seit 3-4 Wochen darüber nach und dann, je näher der Sonntag jetzt kam, dachte ich, ist das nicht zu banal? Ist das nicht zu billig? Ich weiß es nicht, kannst du ja danach mir sagen, aber ich merke, obwohl es banal ist, ist irgendwie eine Kraft für mich hat was verändert. Steigen wir ein. Die meiste Zeit meines Lebens bete ich zum Beispiel in schwierigen Situationen drum, dass Gott mir Frieden gibt. Jesus hat aber zu seinen Nachfolgern gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Jesus hat also schon entschieden, dir seinen Frieden zu geben. Du brauchst ihn nicht drum beten. Und dann steht in der Bibel auch noch dazu, dass dieser Frieden von Gott eine Frucht ist, die in deinem Leben wächst. Und diese Frucht wächst dann, wenn du dem Heiligen Geist, also wenn du Jesus in deinem Leben Raum gibst, Platz gibst, in deinem Denken, in deinem Reden, in deinem Tun, wenn er einfach dabei sein darf, dann wächst dieser Frieden. Keine Angst, wenn ich jetzt so über Gebet spreche, wie ich mit Jesus rede und dann manchmal merke, dass er mich korrigiert, mir geht's nicht darum zu sagen, pass auf, nicht, dass du falsch betest. Ich glaube, man kann nie falsch beten, weil Jesus schaut uns ins Herz und es steht auch noch in der Bibel, dass der Heilige Geist dem, was wir sofort vor Gott sagen, aufhilft, dass er so wie der Übersetzer ist. Also Gott kennt dein Herz. Aber ich merke manchmal, ich erlebe manchmal, dass ich mich selber durch mein Beten verunsichere. Ich habe Gott in seinen Frieden gebeten, empfand danach aber keinen Frieden. Und dann kam automatisch die Frage, Gott, was muss ich denn noch machen, dass du mir deinen Frieden gibst? Was ist denn falsch mit mir, dass du mir deinen Frieden nicht geben kannst? Und wenn sich kein Frieden irgendwie eingestellt hat, kam so irgendwann der Gedanke, Ja, dann muss ich halt selber durch, wenn er mir seinen Frieden nicht gibt. Also dann muss ich halt irgendwie, es fühlt sich doof an, aber... Und ich merke, dass es für mich einen Unterschied macht, ob ich Gott um seinen Frieden bitte oder ob ich grundsätzlich davon ausgehe, der hat mir seinen Frieden schon gegeben. Alles, was er mir an Frieden geben kann, hat er mir schon gegeben. Und wenn ich grundsätzlich davon ausgehe, dass ich seinen Frieden auch nicht verlieren kann, weil Jesus gesagt hat, meinen Frieden gebe ich euch. Und das verändert mein Reden mit ihm und meinen Blick auf mein Leben. Ich frage ihn dann eher, Jesus, was habe ich von dir noch nicht erkannt, dass ich gerade unruhig bin? Wo mache ich dir gerade deinen Platz in mir streitig, dass diese Frucht, der Frieden, nie wachsen kann? Dass ich deine Frucht Frieden gerade nicht schmecke. Jesus, zeig mir bitte, was mich hier gerade antreibt. Was lenkt mich ab von dir? Und ich sage, danke Jesus, dass du mir deinen Frieden schon längst gegeben hast. Auch wenn ich ihn gerade mal wieder nicht schmecken kann, nicht fühle. Danke Jesus, dass mir niemand das nehmen kann, was du mir gegeben hast. Weil das ist es. Also Menschen könnte ja nur das nehmen, was du dir vorher von Menschen genommen hast. Wenn Jesus sagt, ich gebe dir Frieden, kann kein Mensch dir diesen Frieden rauben. Da hat Gott dir etwas gegeben. Mit Liebe ist es ja das Gleiche, wenn ich Leuten gegenüberstand, bei denen es mir in dem Moment ein bisschen schwer fiel, irgendwas Positives zu empfinden. Dann betete ich so manches Mal, Jesus, gib mir Liebe für diese Person, ich halte es nicht aus oder so. Wenn ich jetzt frech und vielleicht auch ein bisschen überspitzt das sagen wollte, würde ich sagen, Gott kann dir diese Bitte nie erfüllen. Warum? Er hat dir seine Liebe schon gegeben. Steht im Römerbrief, also im Neuen Testament, 5. Kapitel. Da steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen. Also wenn ich jetzt in Deutsch besser aufgepasst hätte, könnte ich jetzt auch die Form nennen, die das im Deutschen ist. Ist ausgegossen, wie, was ist das? Perfekt, danke. Super. Also die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Gott hat seine Liebe in mein Herz ausgegossen. Und der Heilige Geist in mir will den Menschen, denen ich dann gerade gegenüberstehe, natürlich diese Liebe schmecken lassen. Und diese Erkenntnis formt wieder mein Gebet. Jesus, wie kannst du den lieben hier? Wie schaffst du das? Jesus, was siehst du in ihm, dass du ihn liebst? Jesus, irgendwas blockiert deine Liebe in mir. Jesus, ich glaube, du hast deine Liebe in mein Herz gegossen. Volle Kanne. Irgendwas blockiert deine Liebe in mir gerade. Öffne mir bitte mal die Augen. Manchmal bete ich, danke Jesus, dass du mir schon alle Liebe gegeben hast, die ich jetzt für das nächste Gespräch oder für die nächste Begegnung brauche. So gehe ich manchmal durch meinen Alltag, in Familie oder wo auch immer, dass ich vorneweg kurz so einen Moment habe, sage, danke Jesus, dass alle Liebe, die es für das jetzt braucht, da ist. Ich verschone euch jetzt davor, dass ich ein Thema nach dem anderen durchgehe und bei jedem Thema dasselbe sage, weil da gibt es jetzt viele Themen. Ich komme lieber gleich zu meinem Lieblingssatz aus der Bibel, zu dieser Angelegenheit. Halt dich fest, da steht im 2. Petrusbrief, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Hat uns geschenkt, ist auch irgend so eine Form. Aber auch es ist schon passiert, ne? Und wie schenkt das uns durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft? Wenn du sagst, oh, da ist ja ein bisschen ein komisches Bibeldeutsch, ganz schön schwer. Es geht auch einfacher. Ich lese dir das aus einer anderen Übersetzung nochmal vor, mit ein bisschen mehr Vorlauf. Da steht nochmal, euch gelten Gottes bedingungslose Zuwendung und sein umfassender Friede. mögen sie zur vollen Entfaltung bei euch kommen, indem ihr Gott und Jesus, unseren Herrn, erkennt. Das heißt, da wird nochmal Frieden angesprochen, dass das in deinem Leben zur Entfaltung kommt, was Gott dir geschenkt hat, das hängt damit zusammen, dass du Gott immer mehr kennenlernst, erkennst. Und Gott hält das nicht zurück. Der sagt, du darfst mich kennenlernen. Du darfst mich kennenlernen, streck dich danach aus. Such mich, ich lass mich finden. Und dann geht's weiter. So viel hat Gott uns in seiner göttlichen Kraft geschenkt. Ja, er hat uns alles gegeben, was wir zum Leben und zum gottesfürchtigen Verhalten brauchen. Also zu unserem ganz normalen Leben, was wir brauchen, und zu unserer Beziehung mit Gott. Alles, was dafür notwendig ist, hat er uns schon gegeben. Denn wir haben ihn selbst kennengelernt. Ihn, der uns in seiner eigenen Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Das bewegt mich. Alles, was ich für mein Leben brauche, hat Gott mir schon geschenkt. Und alles, was ich dafür brauche, um Jesus nachzufolgen, ihm treu zu sein als sein Nachfolger, hat Jesus mir auch schon geschenkt. Also nicht nur mir, auch dir. So steht ja in der Bibel, ne? Und ich bete so manches Mal am Morgen, wenn ich da im Bett liege, Jesus, ich danke dir, dass du mir schon alles gegeben hast, was ich heute für diesen Tag brauche. Es liegt alles bereit. Und in dem Moment, wo ich es brauche, werde ich mich umdrehen und es liegt da. Alles, was ich brauche heute, um an deiner Seite zu bleiben. Es ist da, es ist da. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber irgendetwas verändert das in mir. Es macht für mich in mir einen Unterschied, ob ich Gott darum bitte, mir was zu geben, oder ob ich vertrauensvoll davon ausgehe, von Anfang an, er hat es mir schon gegeben. Kommen wir noch zu einem anderen Thema. Ich denke seit einiger Zeit immer wieder über einen Satz aus der Bibel nach von Jesus. Das steht in diesem Lebensbericht, genannt Matthäus-Evangelium, 11. Kapitel. Da sagt Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Also Joch, wer nicht aus der Landwirtschaft kommt oder das nicht weiß, ist so ein Holzteil gewesen, was zum Beispiel zwei Ochsen miteinander verbunden hat. Und zwischendrin ging dann die Deichsel hinter, oder wie man das nennt, zum Wagen. Und dann konnten halt zwei Ochsen diesen Wagen ziehen und nicht nur einer. Und Jesus sagt, mein Joch, nehmt es auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau. Das war manchmal so, wenn das nicht ganz genau gepasst hat bei dem Tier, dann hat es die Haut aufgeschürft. Und dann fing das an zu bluten und dann lief das nicht mehr ganz so rund. Denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Das fühlt sich für mich, dieser Bibelvers an sich, erstmal leicht und gut an. Aber wenn ich drüber nachdenke, fordert er mich ganz schön raus. Jesus sagt hier, dass er deinen Lebenswagen mit dir zieht. Super. Und das, was du ziehen musst, fühlt sich für deine Seele leicht an. Das, was du ziehen musst in deinem Leben, fühlt sich für deine Seele leicht an. Ich weiß, ich könnte jetzt ganz schnell in ganz viele Fettnäpfchen treten. Und ich höre manchen vielleicht auch schon zu Recht so innerlich denken, Frank, wenn du wüsstest, was meine Seele trägt und schleppt, sei froh, dass du das nicht tragen und schleppen musst. Und du könntest das vielleicht auch auf dem Vorwurfsohr hören, nämlich wenn du keine Ruhe hast und sich dein Leben nicht leicht für dich anfühlt, dann machst du irgendwas falsch. Nee, das hilft nicht weiter. Ich will nichts kleinreden, was du trägst und schleppst. Und ich will dir auch nichts vorwerfen und will dir auch keine platte Antwort setzen. Ich will mit dir teilen, was ich beim Beten so bewege. Wenn ich sage, Jesus, du hast versprochen, dass meine Seele bei dir ruhig ist. Jesus, du hast versprochen, dass ich die Last meines Lebens für mich leicht anfühlt. Weil du mich ziehst und weil du direkt neben mir gehst. Jesus, es fühlt sich gerade anders an. Jesus, was schleppe ich gerade mit mir herum, was gar nicht von dir kommt? Was habe ich meiner Seele aufdrücken lassen, was du meiner Seele gar nicht auferlegst? Was schleppe ich gerade aus eigener Kraft? Und ich renne vor dir her und ich gebe dir gar nicht die Chance, dass du meinen Lebenswagen mitziehst. Und ich mühe mich und kämpfe und du hast gar nicht die Chance mitzuziehen. Jesus, öffne mir die Augen. Danke für dein Versprechen, dass du für meine Seele Ruhe hast und Leichtigkeit. Und da wird es für mich herausfordernd, dieser Satz, nämlich diese Frage zu stellen, Jesus, was habe ich denn meiner Seele auferlegt, was nicht von dir kommt? Was du meiner Seele nicht aufbürdest? Denn Jesus, du hast gesagt, es ist leicht, was du mir auferlegst. Und das ist vielleicht ein Thema, was man eher in so einer Zweiergesprächen Seelsorger vertiefen müsste. Aber das fordert mich heraus, meinen Blick zu ändern. Und ich stütze, wenn ich mit Jesus rede. Wenn ich einfach nur sage, Jesus, gib mir Ruhe. Jesus, nimm mir diese Last, wo Jesus vielleicht sagt, ich habe die dir nie aufgelegt. Wir müssen über was anderes reden, Frank. Seine Ruhe und sein Mitziehen musst du Gott nicht abbringen. Du musst ihn dazu nicht überreden, dass er mitzieht. Mensch, mach doch mal ein bisschen mit oder so. Nee. Er tut es bereits, weil er es will und du musst Gott zu nichts bewegen. Beweg dich weiter mit ihm. Er weicht nicht von deiner Seite. Und ich weiß, daran könnte man manchmal verzweifeln, nämlich an dieser Aussage, er weicht nicht von meiner Seite. Ist Jesus wirklich da? Ich habe letzte Woche bei der Freizeit unter anderem den Psalm 27 gelesen. Und dort steht im Vers 4, eins habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Hause des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Manche Christen verstehen das so, dass wir Gott darum bitten müssen, in seiner Nähe sein zu dürfen, in seiner Gegenwart. Dass wir Gott um seine Gegenwart bitten müssen. Und manche denken dann sogar über mich, dass ich als Pastor, weil ich diesen Titel trage oder diese Stelle hier habe, ihm näher bin, Gott näher bin als sie. Und dann kommt manchmal jemand auf mich zu und sagt, Frank, bet mal mit für mein Anliegen, du hast einen besseren Draht zu Gott. Ich bete dann gerne, natürlich. Zur Zeit des Alten Testaments hat so eine Aussage gestimmt. Da hatten die Priester und Propheten einen besseren Draht zu Gott, weil sie den Heiligen Geist hatten. Seit Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden ist, seitdem dieser neue Bund ist, diese neue Epoche, in der Gott nicht nur noch zu ausgewählten Zeiten, auf ausgewählten Personen, an ausgewählten Orten ist, seitdem Gott sagt, ich will bei euch sein, ist nicht mehr deine Bitte, dass du in Gottes Nähe sein darfst, sondern Jesus sagt, ich will bei dir wohnen, weil du mir kostbar bist. Und das ist mir irgendwie so, von meiner Kindheit her, irgendwie ist es drin, Gott zu bitten, wohin ich gehe, und Jesus, sei bitte bei mir und so weiter und so fort. Haben wir letzte Woche war das auch so ein Dauerbrennergebet bei der Skifreizeit, und wenn wir jetzt auf die Piste gehen, sei bitte bei uns. So, jetzt hat man einige Brüche letzte Woche, also ein Schienbein ist zerbrochen, zwei Handgelenke sind zerbrochen und noch einiges, was so an Blessuren war. Was ist denn jetzt, war Jesus nicht dabei? Hat Jesus jetzt unser Gebet nicht erhört, dass er bei uns ist? Diese Zweifel kommen dann hoch, wenn ich in diesem Mindset lebe, ich muss Gott bitten, bei mir zu sein, und vielleicht erhört er das Gebet. Will ich jetzt nicht vertiefen, das mit den Brüchen, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber es macht für mich einen Unterschied, ob ich grundlegend davon ausgehe, Jesus ist da. Nicht nur hier, er ist in mir, er lebt in mir. Oder ob ich ihn bitte, zu kommen. Und wie gesagt, nochmal, wenn du das betest, Jesus kann das verstehen, der kennt dein Herz, der weiß, was du meinst. Es geht nicht darum, dass es da eine Gebetspolizei gibt, die aufpasst, dass wir ja richtig beten. Das ist ja manchmal so ein kritischer Moment, wenn wir einen Alpha-Kurs machen und Leute kommen neu im Glauben dazu, dann ist so ein kritischer Moment, anfangen laut zu beten. Und dann sagen die manchmal, nee, das traue ich mir nie. Vor diesen ganzen alteingesessenen Christen, wer weiß, was die denken, wenn ich dann irgendwelchen Quatsch bete. Ja, du kannst keinen Quatsch beten, weil Gott dein Herz sieht. Und ich erlebe das auch, wenn ich beim Beten ins Stocken komme, nicht dass so, dass Gott dann mich kritisiert und sagt, meine Güte, jetzt pass mal auf, was du vor mir redest, sondern es ist eher so ein liebevolles, hier ist noch was, das du sehen darfst. Ich zeig dir noch was von mir. Ich bin gespannt, was ihr seht in dieser Woche, wenn es darum geht, bei Freiheit in Christus über eure Prägung nachzudenken. Und falls du bei Freiheit in Christus nicht mit dabei bist, bin ich gespannt, was das in deinem Leben mit Jesus macht, wenn du betest, wenn du mit ihm redest. Vielleicht kommen so eine Momente, wo du ins Stocken gerätst. Nicht, weil du plötzlich Angst hast, was falsch gemacht zu haben, sondern weil du ins Stocken gerätst und merkst, Jesus zeigt mir was von sich. Er zeigt mir was von sich, was meine Herzensgemeinschaft mit ihm vertieft. Dafür bete ich. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns unterwegs bist. Dass du mit uns unseren Lebenswagen ziehst. Dass du da bist. Und Jesus, was wir noch nicht sehen, das siehst du, nämlich da, wo wir in Prägungen unterwegs sind, wo wir in Spuren unterwegs sind, die vielleicht doch irgendwie sich religiös anfühlen, aber sie sind nicht das, was du uns eigentlich geschenkt hast. Und es ist mein Wunsch für mich und für uns als Gemeinde, dass wir immer mehr von dem erkennen, wie du bist. Und dass auch diese Zeit jetzt mit Freiheit in Christus, dass das Tage und Wochen sind, in denen unsere Augen mehr und mehr aufgehen. Und wir merken, wie du uns neu justierst und ausrichtest. Dass dieses Vertrauen auf dich immer tiefer wird. Und dass die Frucht, die aus dieser Beziehung mit dir wächst, immer mehr Menschen um uns herum schmecken und sehen. Danke dafür. Amen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen, komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.